Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim, eine weitere Kulturwoche steht an und Sebastian und ich, Anna, haben wunderbare Termine für euch herausgesucht. Außerdem haben wir was, Sebastian?
Außerdem haben wir für euch ein Interview mit den beiden Kuratoren der neuen Ausstellung im Kunstverein, Martin G. Schicht und Jaro Straub. Die Ausstellung heißt »Ich wollte nie eine Konstruktivistin sein« und wird am Freitag um 20 Uhr im Kunstverein im Reuchlinhaus eröffnet.
Ja, das Ganze ist Teil eines größeren Festwochenendes zum Jubiläum des Reuchlinhauses. Auch dazu später mehr. Bleibt also dran. Wir freuen uns sehr, dass wir heute für Hallo Pforzheim Martin G. Schicht und Jaro Straub gewinnen konnten, zu uns zu kommen. Sie sind zwar gerade sehr beschäftigt im Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus mit dem Aufbau einer Ausstellung, aber sie haben sich die Zeit genommen, uns darüber zu berichten. Dafür schon mal herzlichen Dank und herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Ja, vielen Dank, freuen wir uns, dass wir hier sind.
Vielleicht in ein paar Sätzen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer seid ihr und was verbindet euch mit Pforzheim? Martin, wenn du beginnen würdest.
Ich bin Künstler. Wir haben gerade über meinen Namen geredet. Der hat sich nämlich geändert. Ich hieß zuvor Martin G. Schmid und als solcher ist auch mein Bezug entstanden zu Pforzheim. Ich hatte hier eine Ausstellung 2012. Eine große Einzelausstellung mit einem großen Bild in dem Raum vom Kunstverein. Und ich habe mich letztes Jahr umbenannt, Martin G. Schicht, und komme jetzt quasi als andere Person hier zurück, die sich aber noch gut erinnert an die tolle Zeit, die ich hier hatte.
Ja, hallo, ich bin Jaro Straub. Ich bin in Pforzheim geboren, 1973, gar nicht weit von hier im Städtischen. Selbst aber nicht hier aufgewachsen, sondern in Maulbronn, also kennt sicherlich der eine oder andere von euch, und Knittlingen, und lebe seit 25 Jahren in Berlin, bin bildender Künstler und freue mich natürlich sehr, hier in diesem wunderbaren Kunstverein im Reuchlinhaus mit Martin zusammen eine größere Ausstellung zu organisieren.
Ja, und die Ausstellung im Kunstverein, die am Freitag eröffnet wird, heißt »Ich wollte nie eine Konstruktivistin sein«. Ja, der Titel griffig und prägnant, aber hinter der Ausstellung verbirgt sich doch viel, viel mehr. Wer von euch schafft es, die Ausstellung in einigen Sätzen zu umreißen? Ich fürchte, das wird schwer.
Sollen wir zwei Versionen machen?
Ja, das wäre eine Idee. Fang an.
Okay, also der Titel ist mir eingefallen oder aufgefallen. Es gibt eine ganz ähnliche Formulierung von der Künstlerin Hanna Höch in ihrem Tagebuch. Das habe ich gelesen. Und wir arbeiten oft, also Jao und ich arbeiten oft zu Hanna Höch. Es gibt da so eine Entdeckung von verschollenen Collagen und es von ihr, und es gibt die Idee daraus, eine Ausstellung zu zaubern, nämlich Künstler und Künstlerinnen einzuladen, Hanna Höch neu zu interpretieren. Das ist das erste Setting, das wir haben. Das zweite ist, dass wir immer an einen Ort kommen, jetzt eben Pforzheim, und dann sehr stark auf den Ort reagieren. Und die Reaktion bei diesem außerordentlichen Gebäude war eben eine Reaktion auf Architektur. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte Hanna Höch zur Architektur gestanden sein, und haben recherchiert und einige schöne Geschichten gefunden. Und ihr grundsätzliches Verhältnis zu Konstruktivismus, also ich wollte nie eine Konstruktivistin sein, ist jetzt quasi darin manifestiert.
Hanna Höch kennt man, sagen wir mal, eher als Dadaistin. Sie ist so die bekannteste Frau unter diesem Männerclub gewesen, Berlin 20er, 30er Jahre, und hatte auch nach der Kriegszeit, finde ich, eine sehr bedeutende Einzelkarriere als Künstlerin, auch mit einem sehr eigenständigen Werk geschaffen. Und sie hat eben aus unserer Perspektive auch einen starken Bezug zur Architektur. Das geht bei mir biografisch ein Stück weit gesehen aus einer Freundschaft mit dem chinesischen Architekten Cheng Quanli. Ich bin selbst in einem Haus von Cheng Quanli aufgewachsen, und das ist ein sehr interessanter Architekt, weil er kam in den 30er Jahren nach Berlin, um dort Architektur zu studieren, wollte dann eigentlich zu Mies van der Rohe in sein Studio, Atelier, Werkstatt gehen. Mies van der Rohe hatte die Koffer gepackt, ging nach Amerika, hat nicht geklappt. Er ist dann zu Hans Scharoun als Mitarbeiter gegangen. Und das ist auch schon so die Klammer für die Ausstellung sehr stark, die wir haben, weil wir ja in dem Reuchlin-Haus im Kunstverein, das ist ein Gebäude von Manfred Lehmbruck, ein Ziehsohn oder sehr stark inspiriert von Mies van der Rohe. Und eben gerade mit diesem Titel »Ich wollte nie eine Konstruktivistin sein«, finde ich sehr spannend, dass da eine Frau dann eben auch sich da so positioniert, erstmal zu ihrer Männerklique oder Männerriege. Und wir bringen den Hans Scharoun mit rein in Form von Collagen, künstlerischen Elementen und wollen dieses Spannungsverhältnis mal testen, auch genau mit dieser besonderen Architektur im Kunstverein.
Ja, das sind jetzt einige Komplexe, einige Stränge, die ihr da aufmacht. Architektur, das Reuchlin-Haus wird ja auch 60 Jahre alt. Das ist ja auch die Ausstellung des Kunstvereins zu diesem Anlass. Dann haben wir die Dadaistin Hanna Höch. Wie bringt ihr all diese Themen zusammen in eine Ausstellung?
Ich glaube, der Raum ist so die Fragestellung an sich, ne? Also wir versuchen das über den Raum zu lösen, haben als ersten größeren Eingriff eine Künstlerin eingeladen, Christine Rusche. Das ist eine Malerin, die auch Bergsteigerin ist, finde ich ganz interessant. Und die macht sehr beeindruckende Wandbilder und zwar in weiß-schwarz. Das erinnert so ein bisschen an Schattenspiele und sie malt direkt auf die Wände, in die Architektur. Und wir hatten sie, Martin und ich haben sie damals direkt angefragt, ob sie für uns so eine Art architektonische Grundform in den Kunstverein malen kann. Und das ist jetzt dann auch sichtbar am Freitag in der Ausstellung. Sie hat nicht alle Wände bemalt, aber sie hat bestimmte Wandsegmente genommen. Und das bringt schon, finde ich, eine ganz besondere Stimmung, die man so nicht kennt in dem Kunstverein. Plus dazu kommen natürlich dann die ganzen Interpretationen und Werke, die zum Teil ganz neu entstanden sind für die Ausstellung. Also es wird viel zu sehen geben. Es ist auch viele Spannungen und viele interessante, finde ich, Vergleiche vielleicht, die man da auch aufmachen kann. Also es ist auch eine Einladung für eine Entdeckungsreise, das Gebäude neu zu sehen.
Man könnte vielleicht auch sagen, dass das Prinzip Collage von Hanna Höch eigentlich es sehr offen macht, selber eine Ausstellung quasi zu collagieren, indem man eben verschiedene Positionen einlädt, die irgendwie zusammenpassen oder kontrastieren. Und da ist immer die Arbeit eigentlich, die Künstler, Künstlerinnen herauszusuchen. Erstens, die eine Form von Empathie haben, also die sich auf einen Gegenstand, eine Idee, ein Konzept oder einen Ansatz einlassen können. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann ist bei diesen Personen wichtig, dass sie sehr prozessual arbeiten können, also dass sie eigentlich wie so eine Collage verfertigen können für sich. Wichtig ist uns, also wir haben jetzt eine Ausnahme, es ist quasi gelungen, über Freunde, dass ich Thomas Hirschhorn anfragen konnte und dass er mitmacht, das ist ganz toll. Und er ist aber wirklich der einzige Collagist in der Ausstellung. Also alle anderen machen das eigentlich nicht, sondern, und das fanden wir halt auch immer interessant, wie funktioniert die mediale Übersetzung? Wie kann ein Künstler, der Videokunst macht, wie kann der irgendwie collagistisch arbeiten? Oder was könnte das Prinzip Collage noch da drin sein? Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir da immer die richtigen Leute finden, weil wir brauchen die unbedingt, mit denen wir es machen. Und die müssen einfach tolle Sachen uns geben. Und dann kann es auch immer eigentlich super werden. Also ich glaube, das ist so die Basis, die, von der aus alles losgeht. Tatsächlich ist Jaro und ich, wir sind eben, haben beide einen speziellen Ansatz zu collagistischem Arbeiten. Ich sage jetzt aber für mich kurz, diese Ausstellung damals, 2012, war eigentlich auch eine große Digitalcollage, kann man sagen, die aber einen analogen, das Analoge wurde so reingemischt, aber es ging eigentlich ums Mensch-Maschine-Verhältnis über die Collage. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir zwei diesen Ansatz so sehr stark verinnerlicht haben. Und ich glaube, deshalb können wir das überhaupt machen. Also,
und bei den Arbeiten handelt es sich um extra für diese Ausstellung angefertigte Arbeiten, die quasi aufs Reuchlinhaus, auf den Ausstellungsort maßgeschneidert sind, kann man das so sagen?
Teilweise. Also zum großen Teil, würde ich sagen. Aber manche Sachen, wir sind ja eigentlich sehr locker geworden. Also wir haben das am Anfang recht streng zelebriert, aber auch nur einmal, glaube ich, oder? Und dann sind wir eigentlich sehr entspannt geworden. Wir haben gesagt, nein, wir nehmen da eine fertige Arbeit von jemand, weil das passt jetzt für diese Situation perfekt oder in Kombination mit diesem Element super. Oder zu einer anderen Künstlerin. Es ist super, das zu haben. Und wir würden, glaube ich, auch nicht zögern, bereits verstorbene Künstler einzuladen. Also wäre für uns kein Hemmnis mehr. Können wir machen.
Es ist auch die vierte Ausstellung in der Reihe, vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Die erste war in Berlin-Siemensstadt. Ich betreibe dort seit 4 Jahren einen Projektraum, der heißt Scharaun. Das bezieht sich auf Hans Scharoun. Also es ist ein Buchstabendreher drin. Und das war das erste Projekt. Das war eine kleine Wohnung, hat aber, finde ich, wunderbar funktioniert, weil alle, wie Martin es gerade erwähnt hat, alle Beteiligten auch sich sehr stark eben mit diesem Thema dann auch identifiziert haben. Wir haben natürlich schon versucht, Künstler und Künstlerinnen einzuladen, wo wir auch so eine Empathie zu Collage sehen. Also das ist schon wichtig. Also wir wollen schon sehen, die haben eine Auseinandersetzung mit dem Thema Collage. Das ist natürlich ein großes Thema, Collage. Die zweite Ausstellung der Schäthalle in Zürich war sehr interessant, weil das war ein Prozess. Da war wirklich 10 Künstlerinnen, waren 10 oder 14 Tage lang in einem Art Werksituation und haben vor Ort gearbeitet. Man konnte das besuchen, man konnte da teilnehmen, als von außen auch. Und die Ausstellung war dann eigentlich der Abschluss von einer Werkperiode. Also das ist, war wirklich wie ein Produktionsprozess. Und jetzt die letzten beiden Ausstellungen, eben Memmingen Kunsthalle, kurz vor dem ersten Lockdown, gerade zu Ende gegangen. Das war wirklich auch sehr spannend, dass das noch glücklich war. Ja. Und jetzt Pforzheim haben wir ein bisschen ähnliche Voraussetzungen, weil wir da immer Themen genommen haben. In Memmingen war es das Thema bedrohtes Reisen. Da haben wir gesehen, Hanna Höch hat in den 30er Jahren sehr viele Reisen unternommen mit ihrem Wohnwagen und ist durch sich sehr stark durch Kriegsbeginn auch verändertes Deutschland gefahren und eben in Pforzheim mit dem Thema Architektur jetzt als Fokus.
Genau, da war es natürlich wichtig, dass wir Künstler finden, die haben diese Empathie, die haben so ein collagistisches Prinzip drauf, die können reagieren, aber sie beschäftigen sich auch mit Reisen. Das ist auch eine ganz andere Künstlerformation gewesen wie jetzt. Also eigentlich war es die mobile Ausstellung, jetzt haben wir die immobile Ausstellung. Das ist auch eine Charakterfrage, habe ich das Gefühl. Und es ist ein bisschen Wunder, dass wir da überall durchschleifen. Also wir haben irgendwie kein Problem damit, immer ein neues Thema aufzutun. Es fällt uns immer viel ein. Jetzt wäre die Frage, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, da sind wir ziemlich geübt drin und es liegt uns sehr. Ja, aber klar, jetzt brauchen wir natürlich unbedingt Personen, die künstlerisch mit Raum arbeiten. Und das ist mir dann auch klar geworden, das ist gar nicht so einfach zu finden. Vielleicht. Also vielleicht schon, aber mir ist jetzt auch im Laufe der Zeit noch aufgefallen, also es sind auch so neue Erkenntnisse, dass wir eigentlich relativ viele Künstler gefunden haben, die sich mit Architektur beschäftigen, aber sowas wie den künstlerischen Raum, das ist nochmal speziell und das ist, war nicht so einfach, auch da vorzudringen, einzudringen. Also wäre jetzt Stichwort, guter Freund von Hanna Höch war eben Kurt Schwitters, der hat den Märzbau gemacht und das wäre ein super Bezug. Also und solche Sachen haben wir dann auch eher gesucht, aber es ist herausfordernd. Und wichtig ist, dass wir uns halt selber viel mit Räumen beschäftigen. Also deshalb können wir es, glaube ich. Ich glaube, wir hätten jetzt ein Problem, wenn wir das Thema, was weiß ich, Virus und Bakterien bei Hanna Höch, wäre vielleicht nicht ganz so zugänglich für uns. Also wir brauchen schon so immer, was uns auch anregt und Spaß macht und wo wir merken, aha, wo wir so heiß werden, dann kommt es eigentlich gut.
Ja. Ja, Stichwort Raum. Welche Rolle spielt denn das Reuchlinhaus als Ausstellungsraum, als Location?
Ich finde es sehr attraktiv. Der Raum ist wirklich besonders. Also das kann ich jetzt nur sagen. Also der verändert sich ja permanent durch diese großen Fensterfronten, gerade der Kunstverein, aber auch die Räume, die sich um den Kunstverein, das Schmuckmuseum, die Studiogalerie zum Hof, das ganze Gesamtensemble, finde ich, ist wirklich sehr gelungen. Und wir haben uns dann auch angefangen, mit Manfred Lehmbruck ein bisschen zu beschäftigen, der ja auch ein Assistent von Mies van der Rohe war. Und ich finde, man sieht dem Gebäude natürlich auch noch diese Richtung an, diese klassische Moderne. und haben eben dann auch den Chen Quan Li, den ich selbst persönlich noch kannte, als eben Assistenten von Hans Scharoun so ein bisschen mit ins Boot genommen, weil es einfach für mich natürlich, weil ich hier aufgewachsen bin, so einen lokalen Bezug gab. Und beide, interessanterweise, hatten auch Architekturbüros in Stuttgart, also sowohl Lehmbruck als auch Li. Wir wissen nicht, ob die sich kannten. Also es sind auch solche verschiedenen Verknüpfungen und vielleicht Ideen, die sich dann auch auftun, dass plötzlich eine Verbindung entsteht, vielleicht wo es dies vorher noch gar nicht gab oder von der wir vielleicht vorher gar nicht wussten. Also vielleicht wann haben die sich alle zur Eröffnung vor 60 Jahren im Kunstverein, im Reuchlinhaus. War da damals noch kein Kunstverein. Vielleicht waren die alle da, wer weiß.
Der Raum ist auf jeden Fall eine Perle, das, und auch ein bisschen eine Geheimperle. Die viele kennen das nicht, aber wenn sie es kennen, ist immer ein großes Leuchten in den Augen. Also das war zum Beispiel, schön war, dass die Kunsthalle Memming, der Axel Lapp, also der den leitet, der meinte zu mir, ja, er kennt das, den Kunstverein Pforzheim, das ist toll. Aber viele kennen ihn nicht, auch Architekten kennen ihn nicht, was mich immer verwundert. Ich will das ganz herausragend. Für mich war das immer, als ich da ausgestellt habe und so gespürt habe mit dem Innen-Außen, das ist wie so eine kleine Nationalgalerie. Der Mies van der Rohe steckt total drin, aber es macht nur eine andere Wendung. Auch ich glaube, der Außenraum ist eben sehr wichtig. Mit dem Grün und dann weißt du, okay, im Park ist implementiert, dass der Schwarzwald gerade hinten kommt und da kommen dann die ganzen Hölzer runter und so. Also es liegt eigentlich alles sehr nahe. Ja.
Wie lange hat euch diese Ausstellung denn beschäftigt? Weil es ist ja jetzt, wie gesagt, es gibt viele Stränge, die zusammenlaufen. Es sind viele Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Wie lange habt ihr da jetzt daran gearbeitet?
Also ich war eigentlich 2 Jahre, würde ich sagen. Also die Idee, dass wir das so machen könnten, die hatte ich mit Hans Scharoun und Mies van der Rohe oder diese Gegensätze ausspielen und uns zwei da reinzubringen, weil du dann noch in diesem coolen Haus wohnst von Chen Quan Li und das war alles wie, also musste man nur die Karten umdrehen und plötzlich hatte man ein super Blatt. Das war toll und das ging eigentlich recht schnell voran. Und dann kam der Titel kam dazu, das war im Sommer 2019. Das ist schon lange her, ne? Da, wo wir Memming vorbereitet haben, also da habe ich zum ersten Mal diesen Text gelesen. Irgendwie habe ich dann ganz viel aufgeschrieben und der ist uns hängen geblieben, das weiß ich noch. Und dann war ich im Januar 2020 war ich hier bei Bettina und dann konnten wir das so eigentlich aufgleisen und besprechen. Und dann, Jaro ist natürlich dann eh öfters hier, weil er hier heimatlich verbunden ist und konnte natürlich auch viel schon einmachen, vorbereiten und da auch neue Ideen vom Ort her noch mitbringen. Ja, fast hätten wir übernachtet bei dir, ne? Das wäre noch cool gewesen. Also tagsüber bei Manfred Lehmbruck aufbauen, nachts bei Jane Quindley schlafen, das wäre schon eine Bombenmischung eigentlich, ja. Mhm.
Ja, ich war im Mai, war ich auch nochmal hier, um mir das Gebäude nochmal, ich kenne es natürlich auch schon, aber nochmal wirklich so unter dem Aspekt anzuschauen, wie gehen wir mit dem Raum um, weil wir hatten eigentlich, wir sind insgesamt 12 Künstler, Künstlerinnen in der Künstlerliste und das war auch schon eine Herausforderung zu überlegen, wie kriegen wir das alles unter, dass es eben diese Spannung, die wir da suchen, diesen Raum als eine Collage zu begreifen, also sie kollagiert durch die Kunstwerke und die Überschneidungen und die Verdichtungen, die dabei passieren. Es wird Wandbilder geben, es wird Malereien geben, es wird Fotografien geben, Skulpturen, Objekte,
Vorhänge,
also Vorhang, sehr einen großen Vorhang, also es
Dixi Toiletten.
Wir haben viele im Programm. Zeitkapseln. Also es gibt wirklich eine große Variante und Spielbreite an Kunstwerken.
Das haben wir auch gemerkt bei der ersten Ausstellung, dass dieses Setting hat so eine Magie, für die wir auch gar nicht so viel kennen das können. Das ist einfach, unsere Unnachgiebigkeit ins Blinde rein und ein großes Glück, dass sich da vermischt hat. Es war also im Scharoun der ersten Ausstellung, das war eher so eine Ausstellung auch mit uns gut bekannten Künstler, Künstlerinnen. Und ich finde oft eine Ausstellung, guckt man ein bisschen die Kunst, man redet über alles Mögliche und es ist so ein Plausch und das ist nett, sicher. Aber das war eine Ausstellung, da haben die Leute ganz viel über die Kunst geredet. Und das lag einfach daran, dass sie quasi die verschollene Collage von Hannah Höchst hatten, sichtbar, die haben wir mit rausgegeben, Leaflet. Und dann konnten die immer zu dem Kunstwerk laufen und sich überlegen, wie kommt die Person jetzt darauf, so ein Kunstwerk zu machen. Und da auf einmal ist es so evident geworden, wie Künstler, Künstlerinnen arbeiten und wie verrückt das ist, dass nur quasi in einer Generationsstufe, also macht einmal Hannah Höch und dann macht man ein eigenes Werk. Und das sind alles Leute, die gleichzeitig leben, so extrem heterogen arbeiten bei so einem sehr homogenen Ausgangsmaterial. Aber das hat aber sehr viel über die Faszination Kunst ausgesagt. Ne? Und da hatten wir einfach Glück, dass wir das so mitnehmen durften. Also, na.
Ja, sage ich vielleicht nochmal was zu den verschollenen Collagen. Das ist, erklärt sich ja sicherlich nicht ganz von selbst. Was sind überhaupt verschollene Collagen? Also erstmal sind die nicht da. Was heißt es? Es gibt Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos von Hannah, die Hannah Höch angefertigt hat. Und ich fing vor einigen Jahren mal an, eine bestimmte Collage zu suchen, die gehörte dem Cheng Quin Lee. Das ist so eigentlich so die Brücke zur Entstehung auch der Ausstellung. Mhm. Und da gab es nur Fotos von seinen ehemaligen Büros und Wohnungen, wo man die sehen konnte. Und ich wusste das aus Erzählungen, dass es diesen Kontakt gab. Und ich konnte dann tatsächlich diese Collage finden als Schwarz-Weiß-Foto. Und das Interessante war, es war nicht nur diese eine Collage, sondern es gab so ein ganzes Konvolut von Verschollenen. Ich glaube, insgesamt etwa 30 Collagen, von denen man einfach nicht wusste, wo sie sind. Sie hat sie möglicherweise verschenkt oder verkauft oder vielleicht sind sie verloren gegangen. Es gab eine Zeit, wo Hannah Höch auch einfach nicht im Kunstmarkt oder auch nicht so bekannt war, wie sie vielleicht heute ist. Also es gab zwischen den 50er und 60er Jahren auch so eine schwierige Phase für sie. Und es fing dann erst später an, dass sie wieder so auch als Künstlerin so wirklich die Anerkennung bekommen hat, die sie heute hat. Und inspirierend ist sie, das hat ja Martin gerade, finde ich, sehr gut schön erzählt. Also man kann sich an ihr kaum so satt sättigen. Also es gibt immer noch mal ein neues Gericht, was da entsteht bei ihr.
Ja, man könnte auch, wir gucken auch immer, das ist halt eher so ein Game, welche Collage ordnen wir jetzt welcher Person zu? Also es ist eher so ein auch so ein Spiel sozusagen. Und das ist ja interessant, man hat ja so eine Bildformation und man hat ja so einen Künstler, Künstlerin und welche kriegt die jetzt? Also wir haben es auch schon im Zufall überlassen oder selbst aus, aber manchmal waren wir es. Und da merkt man, was da in der künstlerischen Denke passiert. Das ist interessant. Wie kann man sowas zuordnen? Und warum ist das mehr überzeugend als das?
Ja, die Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler ist lang und es gibt auch den einen oder anderen Namen, der durchaus hier in der Region auch bekannt ist. Vielleicht mögt ihr einfach mal die Künstlerinnen und Künstler durchgehen und uns schon mal so eine kleine Sneak Preview geben, was die Besucherinnen und Besucher erwarten wird.
Jawohl, fangen wir an mit Patricia Buche. Sie ist eine Künstlerin aus der Schweiz, aus Zürich und sie arbeitet viel mit ich sehe es mal so eine Art Urtext als Bild. Also es gab in der Sprache ja so ein Bilder sahen aus wie Texte und Texte wie Bilder. Sie geht an diese Stelle zurück und entwirft damit quasi Bilder, die auch aus ein bisschen wie Texte gelesen werden können, aber sind sehr bildhaft. Sie geht in den Bereich Skulptur inzwischen und sie wird uns eine Dreifachskulptur zeigen, die sich sehr stark auf Vogelhäuser bezieht. Also es sind Käfige integriert und ein Taubenschutz und hübsche Lehmwände zum Nisten. Und das Ganze hat aber so eine Form, die in so was Sprachliches geht, die äußere Form. Und sie beschäftigt sich eben auch sehr stark mit Architektur, weil sie wohnt in einem sehr interessanten Haus zum Beispiel. Ja, und da ist dann ihr Bezug eigentlich zu dieser Ausstellung.
Janusz Cech kennt man hier in Pforzheim. Er ist Künstler, der hier lebt, auch eine Einzelausstellung im Kunstverein hatte vor kurzem und auch den AKT hier organisiert, gleich nebenan, wo wir gerade aufnehmen im Emmerjägerbad. Also Janusz war in Paris und wir hatten eine sehr schöne Collage mit einem Napoleon-Unterseetaucher zugeschustert und wir sind auch sehr gespannt, was er daraus macht. Es wird eine Art Skulptur geben, die sich drehen lässt, also wo so verschiedene, also basierend glaube ich auch auf so einem Kinderspiel, wo man eigentlich so eine Figur kollagiert anhand von Kuben, die um eine vertikale Achse sich drehen.
Okay. Haus und Gern ist ein Künstlerduo aus der Schweiz, aus Biel. Sie arbeiten, ich will mal sagen, konzeptuell und fotografisch. Sie haben auch einzelne Werkstränge, aber sie arbeiten auch sehr gerne zusammen. Und Sie haben jetzt sehr verschiedene Bezüge. Ich will nur eins sagen, es gibt von Ihnen in Leipzig einen Raum, also es geht um Thema Raum, und zwar ist es ein Art zeitloser Raum, es ist der Raum, der geschichtslose Raum. Also das ist einfach ein leerer Raum, der ist ein Reihenraum mit Unterdruck und dort passiert nichts seit 2005. Und es geht darum, dass da auch nichts passiert und weiterhin nichts passiert. Also Sie sind, Sie arbeiten sehr gerne ungewöhnlich, sage ich mal. Genau.
Heike Gallmeier, Malerin aus Berlin, seit kurzem einem Jahr hier auch als Professorin für Malerei an der FHG. Also auch eben sehr toll, dass Heike hier mitmachen kann. Und sie hat einen Van, einen Sprinter, den sie draußen vorm Kunstverein platzieren wird zum Eröffnungswochenende, mit dem sie letztes Jahr und dieses Jahr entlang der deutschen Grenze gefahren ist und dort den Wagen als eine Art mobile Galerie umgebaut hat, wo sie immer wieder neue Kunstwerke entwirft und reagiert direkt auf die Landschaft oder auf die Grenze oder auf die Situation, die sie dort hatten. Wird es dann auch im Kunstverein Pforzheim machen, also wird dort eine mobile, interaktive Collage machen, Installation, und zeigt ein großes Foto von einer malerischen Auseinandersetzung mit Raum.
Thomas Hirschhorn ist wiederum ein Schweizer Künstler, der aber in Paris, in der Nähe von Paris lebt und sein Atelier hat. Er ist wirklich Collagist. Er ist aber auch ein sehr politischer Künstler und sein Werk erschöpft sich nicht in der Collage, sondern er macht auch sehr große Raumgebilde. Er hat zum Beispiel jetzt in Biel die Biennale gemacht und dort vor dem Bahnhof recht strengen Gegend hat er ein sehr großes Raumgebilde gemacht, das partizipativ war und wo ganz viele Leute teilgenommen haben. Er hat seine Collagen, sage ich mal, sind sehr politisch. Wir haben auch solche, die sind aber nicht klein, sondern sind 2,50 Meter mal 3,50 Meter, also sehr groß, und arbeitet dort mit dem Kontrast aus der Fashion-Welt einerseits, und darin collagiert er immer Fotos aus Kriegsgebieten, meistens mit toten Leibern, und er kümmert sich darum, dass er die Fotos kriegt, die wir normal nicht in der Zeitung zu sehen bekommen, weil die zu krass sind. Also er ist auch ein sehr expliziter Künstler, könnte man sagen, und wir kriegen sehr große, explizite Arbeiten für die Ausstellung von ihm, beziehungsweise die haben wir jetzt schon natürlich, genau.
Sophia Hultén, schwedische Künstlerin, Bildhauerin, arbeitet sehr viel im Stadtraum mit gefundenen Materialien, entwirft sehr spannende Szenarien, die so eine Art Beiläufigkeit haben, wenn man sie auf der Straße sehen würde. Für unsere Ausstellung hat sie Toilettenhäuser, die kennt man aus dem Stadtbild, sogenannte Dixie-Klos, die gibt es in allen verschiedenen Varianten, Farbabstufungen hat sie auseinandergeschnitten, sodass sie so eine Mischung aus chinesischem Pavillon und Faltarchitektur sind, also was sehr, sehr, sagen wir mal, augenzwinkerndes, aber gleichzeitig auch wirklich humorvolles und ein spannender Kommentar zur Architektur des Einzelraumes, vielleicht könnte man das nennen.
Isa Mehlzahmer ist auch eine Berliner Künstlerin. Sie hat ein Werk mit verschiedenen Strängen. Und also sie arbeitet zum Beispiel mit Glas, macht wie so Städte aus zerbrochenem Glas. Sie arbeitet mit Beton. Sie setzt sich sehr stark auseinander mit Architektur. Weiß darüber viel, hat tolle Architekturvorträge gehalten. Und sie macht auch, sie geht auch mit Raum um, mit so einer Art Raumteiler. Das sind dann so Vorhänge. Da hat sie uns jetzt extra einen gemacht, bezogen auf die Collage, die sie bekommen hat. Der wird von der Decke bis zum Boden hängen und hat ungefähr eine Aushängung von 4,5 Metern. Und wir können den quasi raumintensiv dann in die Ausstellung einbringen. Ja, er ist, können wir leider sagen, er ist genäht, also und gestickt. Und man sieht die Vorder- und die Rückseite, also man sieht immer die Ergebnisseite und die Bearbeitungsseite, also die Prozessseite.
Christine Ruschek, zu der Künstlerin hatte ich vorhin schon kurz was gesagt. Wir hatten sie eben eingeladen, ein großes Wandbild zu entwerfen für den Kunstverein. Und sie ist auch diejenige, die schon vor 2 Wochen angefangen hat. Also bevor wir überhaupt die eigentliche Ausstellung angefangen haben aufzuarbeiten, war sie schon da und hat dieses Wandbild, was uns sehr gut gefällt und worüber wir sehr froh sind, schon umsetzen können. Also das ist wirklich eine tolle Arbeit auch zu entdecken.
Felix Schramm ist ein Künstler par excellence, der sich mit nicht architektonischem künstlerischen Raum beschäftigt. Das heißt, es gibt nicht diese architektonische Auseinandersetzung, wie bei dem Künstler Albert Weiß, den Jaro gleich vorstellen wird, die bilden Kontrast für uns, sondern er überlegt sich eigentlich, wie könnte es sein, wenn ich einen Raum habe und diesen total fragmentiere und in den nächsten Raum reinschiebe, wie könnte das dann aussehen? Das heißt, er hat eigentlich eher so ein Baumarktmaterial, das er verarbeitet. Und seine Interventionen sind mitunter riesig und er bezieht sich immer auf den vorhandenen Innenraum und arbeitet den sozusagen um. Es sind oft recht sensationelle Arbeiten, das ist auch Absicht, aber wir zeigen jetzt eine Art Raumcollage, das heißt, er arbeitet auch als Collagist, das ist auch eine große Collage, wo er die Räume ineinander verschachtelt sozusagen.
Albert Weiß, gerade schon erwähnt, Bildhauer, sehr starken Bezug zur Architektur, hat eine wunderbare Arbeit gemacht zur Philharmonie, also von Hans Scharoun, die zeigen wir auch. Das ist eine dreiteilige aus Aluminiumschienen. Also er nimmt da die Grundform oder sagen wir mal vielleicht so eine Art Inspiration für die Grundform von der Philharmonie und fächert die auseinander und wird aber gleichzeitig auch, das ist vielleicht wirklich eine konstruktivistische Arbeit im Sinne von dem Ausstellungstitel und zeigt auch noch eine Art Kabinett, was er gemacht hat, was sehr interessant eben auch mit der Architektur von Manfred Lehmbruck auch, finde ich, so aus dieser Zeit, so späte 50er, Anfang 60er Jahre, so einen ganz, ganz interessanten Dialog tritt.
Ja, vielen Dank. Das waren ja jetzt die 10 Künstler, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wir sprachen ja aber vorhin von 12. Es ist tatsächlich so, dass ihr nicht nur kuratiert, sondern jeder von euch trägt ja auch ein eigenes Werk bei. Wollt ihr dazu auch noch was sagen?
Kann ich an. Ich habe eben vorhin auch mal kurz erwähnt, dass ich mit einer Wandcollage angefangen habe in der ersten Ausstellung, die sich bezieht auf eine Collage, die eben der chinesische Architekt Chen Quanli, eben ehemaliger Mitarbeiter von Hans Scharoun, von Hannah Höch geschenkt bekommen hat oder getauscht hat. Ganz genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall, er war lange Jahre im Besitz dieser Collage und sie hing auch immer bei ihm im Büro. Also sie war ihm sehr wichtig, das weiß ich. Allerdings ist diese Collage verschollen und das ist ja vielleicht auch der Grund, warum wir diese Ausstellung machen, zumindest ein Startpunkt. Mittlerweile hat sich das verselbstständigt. Und ich habe diese Collage als großes Wandbild aus Materialien aus dem Stadtraum, also Plakate, kollagiert und mache für jede Ausstellung eine Fotografie von dieser ursprünglichen Wandcollage, die in Berlin Siemensstadt hing. Und was passiert mit diesem Wandbild, mit dieser Fotografie, ist, dass jedes Mal der Ausstellungsraum der aktuellen Ausstellung mit dazukommt. Das heißt, die Collage, die farbig ist, wird immer kleiner und der Umraum, das von der Verschachtelung von verschiedenen Ausstellungen, also die vierte jetzt mittlerweile im Kunstverein, wird immer größer. Das heißt, also es gibt so eine Art Verwirrung, auch was die räumliche Perspektive angeht, aber auch eben diese Ebene, dass es im Raum sichtbar wird und dass eben gleichzeitig der neue Raum auch schon da ist und dann eben in der nächsten Arbeit, für die nächste Ausstellung dann aber fotografisch dokumentiert wird.
Ja, ich zeige in der Ausstellung nochmal genau dasselbe, was ich vor 12 Jahren gezeigt habe. Und zwar auch genau am gleichen Ort, aber nicht auf 7 Wänden, sondern nur eine Wand. Das interessiert mich sehr, weil ich mich sehr mit Zeit beschäftige inzwischen. Also was passiert mit einer Arbeit im Verlauf der Zeit? Was passiert mit dem Ausstellungsort im Verlauf der Zeit? Und wie könnte sich die Wahrnehmung geändert haben? Auch ist es eigentlich, geht es um die Erinnerung. Also wie erinnert man sich an die Arbeit? Wie ist der Abgleich? Ich habe aber eine Arbeit, die ich eigentlich auch oder die ich immer zeige, und zwar ist das Erde aus dem Garten von Hannah Höch. Der Garten spielt eine besondere Rolle bei ihr. Und diese Erde befindet sich in einer Zeitkapsel, Und in dieser Zeitkapsel befindet sich ein Nachbau einer Collage von Hannah Höch, der verkohlt ist, dieser Nachbau. Das hat damit zu tun, dass es ist eine Bildlöschung natürlich, ein Bild so einzuschwärzen, aber es geht auch darum, dass Kohle in Erde sehr lange haltbar ist. Ja. Und zu jeder Ausstellung packe ich das aus und dann überlege ich mir, wie ich das im Raum irgendwie verteile. Da gibt es auch Ideen, aber die guckt man sich dann am besten an. Dann habe ich jetzt noch ein Pärchen gefunden, das mir schon lange ein Anliegen ist, nämlich Hannah Höch und Kurt Schwitters. Und deshalb habe ich nur eine Arbeit zu Kurt Schwitters gemacht. Ich habe also eine typische Kurt Schwitters-Merz-Bauform genommen, nämlich ein längliches Dreieck, und habe das verbrannt als Holz sozusagen, ziemlich verbrannt, und habe das dann eingeschmiert mit Erde aus dem Garten von Kurt Schwitters. Da war ich nämlich auch. Ich sammle gerne Erde und lege Sachen in Erde ein. Ja, und jetzt stehen die da so ephemer als Artefakte oder man könnte sagen experimentelle Archäologie vielleicht. Dann gibt es eine vierte Arbeit und da brauche ich euch dazu.
Oha.
Ja. Das ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe ein Video gesehen von Mies van der Rohe, wie er die Zeitkapsel bei der Grundsteinlegung einlegt in die neue Nationalgalerie. Und dann kam mir der Gedanke, ja, wo ist eigentlich die Zeitkapsel für das Schmuckmuseum? Und dann ging ein bisschen die Recherche los, ja, gibt's nicht. Und deshalb machen wir das jetzt. Und es wird so sein, also ich mache eine Art künstlerische Batterie in die Zeitkapsel, das sind eben die Erden von Hannah Höch und Kurt Schwitters, die werden aufeinander zugerichtet, liegen die nebeneinander und können eine mentale Energie erzeugen. Aber es gibt eine zweite Box und da sollen Objekte von den kunstinteressierten Pforzheimer Bürger und Bürgerinnen. Der Witz ist, wir haben die Eröffnung 21.10.21 und wir wollen dieses Projekt abgeschlossen haben an dem schönen Datum 22.10.22. Ja, und jetzt frage ich zum ersten Mal in die Runde sozusagen alle Zuhörer, was hättet ihr gerne in dieser Zeitkapsel drin? Das machen wir dann rein. Aber wir wollen es auch diskutieren.
Und wie kann man das mit euch diskutieren? Über welche Wege, welche Kanäle?
Haben wir uns noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das werden wir aber in der Eröffnung wissen. Vielleicht können wir ja nochmal auf euch zukommen. Das wäre natürlich toll.
Also wir fordern natürlich gern unsere Hörerinnen und Hörer auf, uns über unsere Social-Media-Kanäle zu schreiben. Wir sind auf Facebook unterwegs, ihr erreicht uns genauso bei Instagram und wir würden eure Wünsche und Anregungen natürlich gerne an die beiden Kuratoren weitergeben. Ja.
Und wir sagen natürlich auch, kommt zur Ausstellungseröffnung. Das klingt nach einem tollen, spannenden, großartigen Abend, der uns da erwartet. Wir danken euch sehr, dass ihr euch trotz des Stresses im Aufbau die Zeit genommen habt, herzukommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Viel Glück mit dem Projekt. Und ich werde auf jeden Fall da sein.
Ich wiederhole noch mal kurz die Fakten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Vernissage ist am Freitag. Ab 18 Uhr beginnt der Festabend. Die Ausstellungseröffnung selbst wird um 20 Uhr sein. Sprechen werden außer der Bettina Schönfelder, der Martin Geschicht und der Jaro Straub, die heute bei uns waren. Und auch in den folgenden Tagen gibt es einige Veranstaltungen. Es gibt Kuratorenführungen, es gibt ein Ausstellungsgespräch. Da ist allerhand geboten. Am besten schaut ihr nochmal auf der Website nach.
Ja, wir bedanken uns dafür die Einladung. Wunderbar.
Vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Merci.
Ihr habt's gehört, am Freitag um 18 Uhr beginnt der Festakt im Räuchenhaus, um 20 Uhr dann die Vernissage zur neuen Ausstellung. Ja, und was haben wir sonst noch diese Woche, Anna?
Ja, unsere Kulturwoche startet am Donnerstag um 19 Uhr im Koki mit dem Film Otto Lengi und die Versuchungen von Versailles. Ein Original mit Untertiteln. Seine Kochbücher werden weltweit millionenfach verkauft. Er betreibt in London 4 Restaurants. Die Presse bezeichnet seine Bücher als Bibel und ihn als Guru der kulinarischen Kunst. Jotam Otto Lengi ist ein Star der Szene. Ja, und für eine Ausstellung zu Versailles im berühmten Metropolitan Museum of Art in New York bekommt Otto Lengi den Auftrag, ein extravagantes Dessertbuffet ganz im Sinne des Mottos zu kreieren. Ja, und der Film begleitet ihn und sein Team auf diesem spannenden und teils auch holprigen Weg zum Ziel. Der Film ist auch an anderen Tagen zu sehen. Sucht die Termine einfach auf der Website raus.
Am Donnerstag wird um 20 Uhr im Stadttheater die Musicaloper Katharina Kepler aufgeführt. Ein Familiendrama um Hexenwahn und einen Rechtsstreit. Ja, zum Inhalt können wir euch sagen, von seiner weitestgehend alleinerziehende Mutter Katharina wurde der später berühmte Astronom Johannes Kepler schon in jungen Jahren für Planeten begeistert. Er wuchs mit seinen Geschwistern bei ihr in Leonberg mit einem Kräutergarten auf. Doch lebt man um 1600 gefährlich, wenn man als ältere Frau und ohne Mann mit Kräutern Menschenheil, schnell kann man als Hexe in Verruf geraten. Ja, wie es weitergeht, das könnt ihr selber erfahren. Die Rolle der Katharina Kepler spielt übrigens die Sängerin Lillian Heunen. Viel Spaß euch.
Ebenfalls am Donnerstag um 20 Uhr ist Rolf Miller zu Gast. Obacht Miller heißt sein aktuelles Programm. Er bringt dieses Mal einen ausländerfeindlichen Syrer, einen veganen Jäger und natürlich Achim, Jürgen und Rolf mit auf die Bühne. Also es wird lustig im Kulturhaus Osterfeld.
Am Freitag und am Samstag jeweils um 20 Uhr bringt Raphael Mürle den Cervantes im Mottenkäfig noch einmal auf die Bühne. Ein Stück um Miguel de Cervantes, der von 1547 bis 1616 lebte und alles andere als ein typischer Schriftsteller war. Die spannenden Geschichten um Don Quixote und Sancho Panza am Freitag und am Samstag in Brötzingen.
Ja, und am Freitag um 21.30 Uhr empfehlen wir euch das Rex-Kino mit dem Film The French Dispatch mit Bill Murray und Tilda Swinton in den Hauptrollen. Darum geht es. Anlässlich des Todes ihres Verlegers versammeln sich die Mitarbeiter von The French Dispatch, eines weit verbreiteten amerikanischen Magazins, um einen Nachruf zu verfassen. So entstehen vier von den Erinnerungen an den Verleger geprägte Geschichten. Ja, und mehr wollen wir hier aber nicht verraten.
Ein pickepacke volles Programm gibt es beim Festwochenende zu 60 Jahre Reuchlinhaus. Wir hatten dazu auch bereits das Interview mit den Kuratoren der Ausstellung im Kunstverein. Das Reuchlinhaus wurde nach den Plänen von Manfred Lehmbruck vor 60 Jahren als Kulturzentrum eröffnet. Heute teilen sich das Schmuckmuseum und der Kunstverein den markanten modernen Bau am Stadtgarten. Ja, das Reuchlin-Festprogramm startet am Freitag um 18 Uhr mit einem Festakt. Die Ausstellung im Kunstverein wird, wie schon erwähnt, um 20 Uhr eröffnet. Und am Samstag und Sonntag gibt es dann von 10 bis 18 Uhr Einblicke in die Ausstellungen des Schmuckmuseums, des Kunstvereins, Kreativworkshops und vieles mehr.
Weiter geht es am Samstag um 11.30 Uhr im Theater Pforzheim. Hier gibt es wieder eine öffentliche Probe unter dem Titel Reinblicke und zwar zu dem Stück Außer Rand und Band. Das ist eine Vertuschungs- und Verwechslungskomödie um den Staatsminister Richard, der sich mit der Oppositionssekretärin Jane zu einem heimlichen Seitensprung im Hotel trifft und zwar nicht irgendwann, sondern zeitgleich zu einer wichtigen Kabinettsdebatte, auf der eigentlich beide anwesend sein sollten. Das führt natürlich zu allerlei Verwirrungen und Irrungen, ist bestimmt ein großer Spaß. Sei dabei.
Inzwischen gehören sie zum festen Repertoire am Kulturhaus Osterfeld, die Sitzkissenkonzerte. Die magischen schwarz-weißen Tasten oder warum man auf Zebras nicht Klavier spielen kann, heißt es am Sonntag um 11 Uhr. Und dabei geht es um Amadeus, ein junges Zebra, ein altes, kaputtes Klavier in der Savanne. Ja, und was macht Amadeus damit? Er möchte natürlich das Klavier spielen lernen. Er macht sich also auf die Suche nach einer Klavierlehrerin und lernt schließlich die Pianistin Madame Eva kennen. Ja, und hinter Madame Eva wird sich die Pianistin Eva Maria Heinz verbergen, die sich darauf freut, euch, also Kinder ab 3 Jahren, zu diesem Mitmachkonzert zu begrüßen.
Ja, und für Kinder ab 4 Jahren gibt es im Mottenkäfig 3 Chinesen mit dem Kontrabass mit dem Figurentheater Raphael Mürle am Sonntag um 15 Uhr.
Wir machen noch mal einen kleinen Schleif in die Innenstadt, nämlich ans Stadttheater, wo am Sonntag um 20 Uhr im Podium Iphigenie auf Tauris aufgeführt wird. Goethes sprachschönes Bekenntnis zu Aufklärung und Humanismus.
Ja, und wir beenden unsere Kulturwoche, wo wir sie begonnen haben, nämlich im Koki. Am Montag um 18 Uhr gibt es hier den Film Herr Bachmann und seine Klasse zu sehen. Es geht um eine Klasse, Schüler der 6. Klasse, um genau zu sein, mit Wurzeln in allen Ecken der Welt und ihren engagierten Lehrer, der eben weit mehr tut, als nur zu unterrichten.
Das war schon wieder für diese Woche und ich setze mich jetzt dran und schaue, wo ich in meinem ganz privaten Terminkalender noch Zeit habe für die ein oder andere Veranstaltung. Hast du schon was gefunden, Anna, wo du die Woche unterwegs sein wirst?
Ja, ganz sicher werde ich natürlich im Kunstverein vorbeischauen am Freitag und mir auch mal das Wochenende rund um das Reuchlinhaus anschauen. Das ist ja ein wirklich wunderbares Gebäude hier in Pforzheim und es freut mich, dass es auch nach 60 Jahren noch so gut in Schuss ist und so gut dasteht.
Ja, da sagst du was. Ich persönlich bin ein großer Fan des Reuchlinhauses und werde mir natürlich auch dieses Wochenende und insbesondere auch die Vernissage zur Ausstellung des Kunstvereins nicht entgehen lassen. Ansonsten habe ich schon gesehen, läuft im kommunalen Kino der ein oder andere Film, den ich tatsächlich gerne noch sehen wollen würde. Und ich denke, auch ihr werdet vielleicht was gefunden haben, was ihr in dieser Woche auf euren ganz persönlichen kulturellen Freizeitplan schreibt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit an Bord seid. Tschüss, sagen
Anna
und Sebastian.
Auf drei.
Eins, zwei.
Hallo, Pforzheim.
Das war noch durcheinander.